Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 2. Juli 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas in Rom. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Du klingst ja heute ganz anders.
Klinge ich wirklich so anders? Ich weiß das nicht. Beim Kopf hört es sich anders an. Ich habe es irgendwie geschafft, mir bei 40 Grad in Deutschland eine Erkältung aufzusacken und habe gerade eben einen Hustenblocker genommen, damit das soll man natürlich alles gar nicht machen, sagen die in der Apotheke, aber dann drehen vielleicht die Hörerinnen und Hörer zumindest nicht wegen des Hustens durch. Das wäre ja schon ganz gut, oder?
Aber wie hast du das denn geschafft, bei 40 Grad im Schatten deine Erkältung aufzusacken?
Ich weiß das nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach so ein nordischer Mensch, so ein hellhäutiger nordischer Mensch, dass ich so mit solchen Temperaturen, da reagiert mein Körper über. Ich weiß nicht, oder die Kinder schleppen ja auch immer alles aus der Schule an. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall kein Vergnügen, kann ich dazu sagen. Ich empfehle das gar nicht.
Okay, gut, aber deine Stimme klingt super sexy. Das ist natürlich toll.
So findest du, ja. Ich könnte ja noch statt Podcast noch woanders mit ein bisschen Geld verdienen vielleicht. Mal gucken. Ah nee, wir verdienen ja gar kein Geld. Vergesse ich immer. Gut, also was machen wir denn heute? Da ist ja wieder schwer was los.
Allerdings diesmal, also diese Woche war echt super was los. Super, super, super was los. Weil es also tatsächlich zur Bischofsweihe in der Schweiz im Kanton Wallis gekommen ist. Die Priusbrüder haben tatsächlich am 1. Juli diese vier Bischöfe geweiht und damit ist der Krach jetzt da.
Okay, also sie wollten es so. Sie haben ganz bewusst gesagt, so mit dem Papst legen wir uns jetzt an, mal gucken, wir wissen, was kommt und wir weihen jetzt einfach diese Bischöfe. Da müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen ausholen, weil ich denke, ja mein Gott, es werden irgendwo Bischöfe geweiht und in China fällt ein Sack Reis um, wo ist das Problem? Im Laufe des Podcasts habe ich leicht verstanden, dass das ein Problem ist, weil diese Brüder ziemliches Problem sind, sogar für den Papst, nicht nur für mich. Kannst du da mal ein bisschen ausholen, bitte?
Ja, natürlich. Also das eine ist natürlich, also ich fand spannend, wirklich super spannend, die Bilder dieser Zeremonie. Also ich habe mir das angeguckt und war also ganz begeistert, weil ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die so wahnsinnig viel Zulauf haben. Also ich wusste, ich kenne die Struktur der Piusbrüder. Das sind über 1000 Priester, ungefähr 1000 Priester auf der ganzen Welt. Das sind viele, also ganz klar. Über 500 Ordensleute, die Anhängerschaft wird auf zwischen 600 bis 800.000 geschätzt. Das sind also wirklich viele.
Ja.
Aber ich habe noch nie eine so große Veranstaltung von denen, auch so professionell gesehen, also Kameraführung, du als Fernsehfrau, du wärst begeistert gewesen, also Ach, perfekt, Gott. Ganz toll. Ich fand also die Vorstellung dieser Zeremonie, konnte ich mir schon ganz gut vorstellen, also dass sie angezogen waren, wie man vor in der katholischen Kirche vor wirklich fast 100 Jahren angezogen war, das war alles, das war erwartet.
Ganz kurz, da war man noch in, wie sage ich das jetzt charmant, noch interessanter angezogen als jetzt?
Ja, sagen wir mal so, also der gewöhnliche katholische Priester, dem ist also der Spitzenunterrock nicht so wirklich...
nicht so geläufig.
Richtig, also...
also zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
Also Spitze ist da so ein bisschen schwierig. Und deswegen ist das
ungewöhnlich.
Okay, also
die haben Spitze an? Also aber schwarze Spitze?
Nein, weiße Spitze. So. Also viel, viel Spitze. Ich finde es auch immer so, es gibt ja in Rom also viele Läden, wo Priester einkaufen können. Also wenn ich diese Spitzenunterröcke sehe, denke ich auch mal, also das wäre jetzt wirklich so nicht meins. Also da war ganz viel Spitze zu sehen. Aber noch spannender war fast eigentlich die Gläubigen, die da waren. Also es gibt ja, wie du aus Hamburg sicher kennst, also in der Öffentlichkeit jetzt nicht so viele junge Frauen, die man als offen sehr konservativ einschätzen kann. Also die es durch ihre Kleidung zeigen. Also sagen wir es mal so.
Okay, also lange Walle-Walle-Kleider, noch irgendwas auf dem Kopf und 20 Kinder drumherum, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, so musst du dir das vorstellen. Also weißer Schleier noch während des Gottesdienstes oder auch schwarzer Schleier. Lange, immer Rock, selbstverständlich. Ja. Also ich habe da keine einzige, obwohl wir ja im Hochsommer sind, hatte da keine einzige Dame eine Hotpants an oder überhaupt eine
das
Hose.
Das wäre jetzt vielleicht, also das Hotpants ist ja auch ein bisschen speziell, aber lange Haare wahrscheinlich grundsätzlich, ne? Oder gab es
genau.
auch kurz?
Nee, kurz Haare habe ich nicht gesehen, sondern Dutt, ganz viel Dutt. Habe ich gesehen. Und mit den, also ich habe im Petersdom sehe ich das immer wieder, dass junge Frauen bei dieser Hitze, ich kann das vollkommen verstehen, in Hotpants kommen, dann stoppen die natürlich vor der Kirche und die haben da so einen ganz großen Behälter mit lauter blauen Plastik, Tüchern. Ja. Und die Mädels müssen sich dann sozusagen um die Hüften
Ach so, einmal wickeln. So einen Müllsack umbinden.
Sozusagen, genau, ja.
Tja, gut.
Also wie gesagt, bei dem Gottesdienst, ich war also ganz begeistert, vor allem auch von den Bildern der Anhängerinnen, also mehr noch als der Anhänger, die Menge hat, Männer hatten alle Anzüge an, das ist ja nichts Besonderes. Aber wie gesagt, die Walleröcke fand ich toll, die Schleier fand ich toll. So viel auf einmal. Und die Zahlen, die offiziell im Umlauf sind, dass es waren zwischen 15.000 und 20.000 Menschen, die an dem Gottesdienst teilgenommen haben. Also das war schon echt eine richtig große professionelle Veranstaltung. Und natürlich fragt man sich die ganze Zeit, wer bezahlt das eigentlich alles?
Ja, stimmt.
Ja, die haben so Gadgets verkauft. Also du konntest Erinnerungsweihen da erwerben. Und
Moment, da bin ich ja schon wieder raus. Was sind denn Erinnerungsweihen?
Ich sagte Gadgets, also du kannst einfach Souvenirs, du konntest also rund um dieses Ereignis Souvenirs erwerben.
Ah, okay, das meinst du damit, okay, also
genau. Weinflaschen und solche Sachen. Aber das war also wirklich spannend, diese Gläubigen mal in so großer Zahl zu sehen. Und wie gesagt, damit, mit diesem Ereignis diese Woche, tritt also die Kirchenstrafe, das ist die sogenannte Laetae Sententiae, ein.
Okay, übersetzt?
Das bedeutet, wenn du, was das katholische Kirchenrecht angeht, etwas tust, was total verboten ist, dann muss der Papst nicht extra eine Strafe aussprechen. Also er muss nicht sagen, pass mal auf, Heike, du hast da was gemacht, das ist so richtig nicht okay, deswegen fliegst du raus, also wirst exkommuniziert, sondern durch die Tatsache, dass du etwas getan hast, allein schon,
bist du raus.
Fliegst du von alleine raus. Okay. Es gibt nicht so viele Taten, die sofort mit Laetae Sententiae bestraft werden, aber es gibt einige im Kirchenrecht.
Welche sind das denn?
Also zum Beispiel der Versuch, Frauen zum Priester zu weihen.
Okay, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Ja, dann fliegst du sofort raus.
Da fliegst du sofort raus.
Wenn jetzt irgendein Priester irgendwo in Deutschland sagen würde, so, mir reicht das jetzt, wenn du ein Bischof bist, mir reicht das jetzt hier mit der Benachteiligung der Frauen und diese Zweiklassengesellschaft, jetzt ist hier diese super Obernonne und jetzt wird die hier mal zur Priesterin geweiht, zack, wäre er draußen, sie auch automatisch.
Genau, dann wäre also, ja, okay, wär also Schluss. Also das Weihen von Frauen ist verboten. verboten ist, was sich auch direkt aus der Kirche schmeißt, ist ein physischer Angriff auf den Papst. Also wenn du losgehen würdest und würdest ihm eine knallen, dann fliegst du aus der Kirche auch raus.
Ja. Gut, das verstehe ich.
Ich auch, ist ja auch nicht gut. Also das ist ja manchmal auch gefährlich. Also ich kann mich an dieses Weihnachtsfest erinnern mit Benedikt dem 16. Da sprang eine Frau, die offensichtlich verwirrt war. Die wollte zum Papst, die sprang über die Absperrung, sprang aber auf einen älteren französischen Kardinal. Der wurde so schwer verletzt, dass er einen Beckenbruch erlitt und starb dann später an den Folgen.
Hast du mal erzählt. Also, ja, das ist einfach, ja.
Gut, also darfst den Papst keine knallen und du darfst eine geweihte Hostie nicht entweihen. Also
okay. Also beispielsweise die Oblaten, die da bei euch heißt es nicht Abendmahl, sondern Kommunion? Nein,
Kommunion,
was ist,
genau.
Ah, ich werde besser. Die dürfte ich jetzt nicht nehmen und damit irgendwie was Blödes machen, sondern die gehört in meinen Mund und fertig.
Richtig, genau. Gut. Also wenn du das dich nicht daran hältst, fliegst du auch raus. Hm. Also wie gesagt, dieser Spruch, Laetae Sententiae, ist jetzt eingetreten. Das heißt, die Bischöfe, die neuen vier Bischöfe in der Schweiz im Kanton Wallis geweiht haben, fliegen aus der Kirche raus. Und die vier Bischöfe, die geweiht worden sind, fliegen auch raus. Das ist für Deutschland sogar von einem gewissen Interesse, weil einer der vier ist unterrichtet in einem Seminar in Zeitzkofen in Deutschland. Da ist ein Zentrum der Pius-Brüder und durch diese Exkommunizierung ist der gute Mann jetzt auch draußen. Also damit hat sich das und jetzt
aber
ist
ganz
der...
kurz, was bedeutet das jetzt praktisch? Wenn ich jetzt sowieso in meinem Pius-Verein unterwegs bin und dann fliege ich raus aus der katholischen Kirche, kriege ich dann kein Gehalt mehr oder was passiert denn dann mit mir? Oder können die einfach in ihrem eigenen Dunstkreis sozusagen sich ihre eigene Welt bauen und dann machen die so weiter?
Fast, sagen wir so nicht ganz. Also das Problem für die vier Bischöfe sind, die sind durch diese Exkommunizierung jetzt keine Priester mehr. Also das heißt, die bleiben Priester, weil diese Weihe ist nach wie vor gültig. Ja. Aber sie dürfen eigentlich das Amt nicht mehr ausüben, weil sie sozusagen aus der Kirche rausgeflogen sind. Also das ist für die schon ein Problem. Und für den Papst ist das, was jetzt letzte Woche passiert ist, ist natürlich das der absolute GAU. Weil das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Warum ist das so schlimm?
Ja, freue mich auch, weil der kann auch froh sein, wenn er die Jungs los ist, die ihm quer sitzen.
Weißt du was? Es gibt jede Menge Leute in der katholischen Kirche, die sehen das genauso wie du. Die sagen, wir haben überhaupt keine Lust, dass die bei uns mitmachen. Ciao, Wiedersehen.
Ciao, Kakao.
Genau, aber das Problem ist einfach, der Papst ist sozusagen das Symbol der Einheit der Kirche. Also die Idee war, und das ist, geht wirklich irre weit zurück, also da müssen wir wirklich ganz von vorne anfangen.
Oh.
Wir müssen wirklich ganz von vorne anfangen. Also Petrus.
Adam und Eva oder
was? Nee, also Petrus.
Gut,
Petrus,
oh Gott, Petrus. Ja, ich nehme mal einen Schluck Tee. Mhm.
Genau, also Petrus, genau. Mhm. Genau, das heißt ja auch abwarten und Tee trinken. Also wie gesagt, Petrus ist nach der Legende, nach der Tradition, der erste Vorsteher der Gemeinde in Rom. Und danach gibt es immer wieder Nachfolger von Petrus, die sind Vorsteher der Gemeinde. Später entsteht so etwas, wie man das Bischofsamt nennt. Aber das Problem dieses Vorstehers der Gemeinde in Rom ist, dass er sagt, also ich bin ganz wichtig, ne, Rom, super. Andere Städte, zum Beispiel Konstantinopel, das damals noch Byzanz hieß, sagt, also dieser Typ, der Bischof in Rom ist, ist ja okay, aber wir sind eigentlich viel wichtiger. Was der sagt, ist ja gut und schön, aber was wir sagen, ist eigentlich viel bedeutender. Da gibt es noch jemand in Alexandria, der sagt, ach, das, was der in Konstantinopel sagt, ist doch scheißegal. Was der in Rom sagt, ist auch egal. Ich erkläre jetzt mal, was hier wirklich läuft. Und in diesem Streit dieser verschiedenen Bischöfe, dieser Städte, ging es um ganz existenzielle Dinge. Also zum Beispiel, eine der wichtigsten Fragen war die Frage nach Maria. Maria gefällt dir doch, du bist doch ein großer Maria-Fan. Ja,
Maria, also wenn ich mir irgendjemand rauspicken muss, dann natürlich immer die Frauen, ist ja klar.
Genau. Und Maria hat also ein Riesenproblem in dieser Zeit, weil es gibt also die katholische Seite, die damals, also die römischen Bischöfe, die sagen, Maria ist die Gebärerin eines Gottes. Gottes Gebärerin, Maria ist die Mutter Gottes. So, und die Jungs im Osten sagen, dummes Zeugs, Maria hat einen Sohn bekommen, das ist auch okay, der heißt Jesus, ist auch okay, aber der ist einfach kein Gott, weil Gott könnte man sowieso nicht kreuzigen, das geht ja gar nicht. Also Maria ist auch nicht die Gebärerin eines Gottes, sie ist nicht die Mutter Gottes. Und um diesen Streit, Maria ist Mutter Gottes oder nix Mutter Gottes, gibt's also einen Riesenkrach.
Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Also die katholische Kirche hat ja, glaube ich, eh das Problem, dass immer irgendjemand meint, es als Einziger oder Einzige, na nicht Einzige, ich muss ja gar nicht gendern, als Einziger alles besser zu wissen und genau die Wahrheit sozusagen zu kennen.
Genau.
Das ist natürlich, viele Religionen haben das mal, davon mal ganz ab. Eigentlich schade, ne? Weil Religion ist da doch nicht für da.
Ja, aber du weißt, du, diese Jungs, das waren ja häufig auch Männer, die wollen ja, was ja Menschen, Männer, es gibt ja viele Männer, die wollen gerne Recht haben.
Das ist mir schon aufgefallen, ja.
Siehst du, das ist dir auch schon aufgefallen, das dachte ich mir. Oder die wollen die Weltmeisterschaft gewinnen, was ja schiefgegangen ist.
Ja, also, genau. Ja gut, das, ich glaube, die Weltmeisterschaft wollen alle gewinnen, die da mitspielen, aber ja gut, ein weites Feld, aber gut, meine Trauer.
Okay, also das hat mit den Männern nicht geklappt, ja, aber nein, egal. Also egal, Männer.
Die richtige Fußball-WM kommt ja noch, die Frauen, aber lassen wir das.
Lassen wir das. Also Männer, die wollen also Recht haben, also der Papst, also der Bischof von Rom will Recht haben, der Bischof von Konstantinopel will Recht haben, der Bischof von Alexandria will Recht haben, die wollen alle Recht haben. Mhm. Und im Laufe der Jahrhunderte bildet sich jetzt so langsam, ganz langsam raus, dass die Jungs sagen, naja, Alexandria ist wichtig, okay, Konstantinopel, also Byzanz auch wichtig, auch okay, aber der eigentliche echte Big Boss ist doch der Bischof von Rom. Und am Anfang klappt das nicht so gut, also noch bei den ersten Konzilen ist das so, dass sie sagen, ja, Bischof ist also von Rom ist einer von uns, der hat auch nicht so viel zu sagen. Es gibt Konzile, da kommt der Bischof von Rom noch nicht mal hin. Also da ist das alles noch nicht so ganz klar. Und im Laufe der Jahrhunderte, also mit dem beginnenden Mittelalter, wird es also immer weiter so, dass der Bischof von Rom sagt, ich, wenn es jetzt also einen Streit gibt, also zum Beispiel, ob Maria Gott geboren hat oder nicht, also ob sie die Mutter Gottes oder nicht, ich bin der, der das letzte Wort hat.
Mhm.
Und das funktioniert auch ganz gut. Und die Leute kapieren vor allem eins, also einen Chef zu haben, hat eine ganze Menge Vorteile. Und er sagt jetzt, also wenn ich jetzt schon der Chef bin, also ich bin sozusagen der Chef von allen Christen, die es überhaupt gibt. Es gibt noch so ein paar, die wollen sich nicht daran halten. Die Kopten in Ägypten zum Beispiel, die wollen das erst nicht, aber dann machen sie doch mit. Die haben ein eigenes Oberhaupt, der nennt sich übrigens auch Papst. Auch der Chef der koptischen Kirche ist ein Papst. Da gibt es noch so ein paar andere Leute, die wollen nicht mitmachen, aber der größte Teil der Christen macht also mit. Papst ist Chef. So, jetzt überlegt sich der Papst als Chef, was mache ich denn jetzt, damit das auch mal ganz klar wird, dass ich jetzt hier der große Boss bin. Ja. Und der kommt auf eine ganz einfache Idee. Die finde ich immer, das ist irgendwie so eine Idee wie aus einem James-Bond-Film, weil er hat nicht den Anspruch zu sagen, also ich will jetzt Chef sein hier in Rom, in Italien, also in Europa, Ich will Chef auf der ganzen Welt sein. Egal.
Ja, zu Trump-mäßig.
Ja, Trump ist ja nur Chef in Amerika. Und
ja,
jetzt
aber
will
er möchte ja auch von der ganzen Welt ja, sein, das meine ich. Hm.
Aber es schafft er ja nicht so richtig. Im Gegensatz zu Trump schafft der Papst das. Mhm. Der sagt, also ich bin Chef von allem. Und dazu machen wir jetzt folgenden Trick. Die Unterchefs, also die Bischöfe, die dürfen nur dann Unterchef sein, wenn ich sage, dass sie Unterchef sind.
Ja.
Also Bischof. Das hat den Riesenvorteil, dass der Papst, also heute gibt es so etwa 5000 Bischöfe auf der ganzen Welt. Das heißt, der Papst ist der Chef aller 5000 Bischöfe. Die Bischöfe sind die Chefs der ganzen Priester. Das heißt, der Papst ist der Chef von allem, von den 400.000 Priestern auf der Welt, von den 5000 Bischöfen auf der Welt. Und wenn er jetzt sagt, du bist doof, du wirst nicht Bischof, wird er nicht Bischof.
Okay, und von den Kardinälen ja auch noch, ne?
Richtig, die Kardinäle ja. sucht er auch noch aus und sagt, also du bist super, du kriegst einen Kardinalshut und du eben nicht, du nicht. Okay. So. Und das Tolle an dieser Geschichte ist, dass, das hast du ja schon mal ganz faszinierend gefunden, egal wo du auf der Welt lebst, also Deutschland, in der Arktis, in was weiß ich, in der Wüste, überall gibt es einen Bischof. Und wenn du jetzt heiraten willst oder was weiß ich, zur Kommunion gehen willst, egal wo auf der Welt, gibt es jemanden, der ist für dich zuständig. Und da kannst du hingehen und sagen, also ich möchte getauft werden, ich möchte katholisch werden, ich möchte zur Kommunion gehen. Und zwar ist das auf der ganzen Welt so.
Das ist wirklich, wie die das hingekriegt haben, die Katholiken, das ist schon echt. Also das finde ich wirklich krass. Die ganze
ist
Welt
super,
zu, naja, super, die ganze Welt zu kartografieren quasi und zu sagen, genau. Jedes Fleckchen gehört eigentlich uns. Also zumindest haben wir überall so ein Abschnittsbevollmächtigten hier.
Genau, ganz
das
genau. Das ist der springende Punkt.
Ja.
Also das schaffen die, das ist ein sehr mühsamer Prozess, weil es gibt Leute, die finden das bescheuert, aber der Papst setzt das also im Laufe des Mittelalters durch und alles ist super und großartig. Und dann bauen sie also diese superschöne Stadt Rom auf, weil sie jede Menge Geld verdienen. Kennst du ja, wenn du da durchgehst, Paläste, barocke Kirchen, also das ganze Geschäft läuft ganz toll. Alles ist super und dann, wie gesagt, kommt also die ganze Welt ist eingeteilt und dann kommt, wie gesagt, dieser Mann, den du kennst, Martin Luther, Deutscher, ein Mönch, der kommt nach Rom und der findet das irgendwie blöd.
Ja, der findet nicht nur das blöd, der findet auch diese Sache mit dem Ablasshandel, fand er jetzt auch nicht ganz so im Sinne des Christentums, wo ich sagen könnte, ja, da hat er einen Punkt.
Genau, er ist zum Beispiel, also findet Julius II., diesen Papst, er weiß, dass der Kriege geführt hat. Julius II. Ist ja dadurch berühmt geworden, unter anderem, dass er eine Stadt erobert hat und selber in einer Rüstung über die Mauer in diese Stadt gestiegen ist, die er vorher lange hat bombardieren lassen. Also, und all das, sagt Martin Luther, das ist ja irgendwie gar nicht im Sinne von Jesus von Nazareth. Der wollte also erstens nicht, dass die so stinkreich sind, wie die Päpste wirklich waren, dass die Kriege führen und irgendwie ständig Länder erobern, fand er auch doof, dass die dann so einen großen Staat aufbauen, wie den Kirchenstaat, in dem Leute geköpft werden, wenn also Sachen nicht so richtig gut laufen. Das hat es auch gegeben. Es hat also einen berühmten Henker gegeben, der zum Kirchenstaat gehört hat. Da machen wir mal eine eigene Folge drüber, weil das ist eine super Geschichte. Der Henker, die Henkersfamilie des Kirchenstaates ist dann so ganz toll. Es hat eine lange Zeit gegeben, da stand auf dem Petersplatz eine Guillotine. Also da wurde der Mensch guillotiniert und Luther hat also all diese Sachen, dass er gesagt hat, also hier werden also Leute geköpft und hier wird Kohle gemacht und Jesus hat gesagt, du sollst immer wieder vergeben. Irgendwie passt das nicht. Und der macht das erste Mal etwas, was wie gesagt in dieser Woche jetzt auch im Kanton Wallis passiert ist, ein Schisma. Er sagt, hör mal zu, Papst, dass du auf der ganzen Welt allen Christen sagen kannst, was hier läuft und was nicht. Das machen wir nicht mehr mit. Ich baue eine eigene Kirche auf. Jetzt ist Schluss. Dieser ganze Quatsch. Du ernennst Bischöfe und die gelten überall. Ende Feierabend im Gelände. Wir machen einen eigenen Verein auf.
Das hat ja geklappt.
Das hat super geklappt. Das war für die Päpste ein Riesenschock, weil diese affengeile Idee, ganze Welt, Bischöfe, alles unsers. war ja jetzt im Eimer. Weil es gab jetzt also erstmal Teile der Welt, das hat ja angefangen, wie du weißt, Deutschland ist das Heimatland der Reformation. Ich weiß ja, du bist ja früher durch die, wie habe ich von dir gelernt, vielen Dank nochmal dafür. Du bist ja von Haus zu Haus gezogen und hast gesungen.
Martinus Luther war ein Christ, ein glaubenstreuer Mann, weil heute sein Geburtstag ist, zünd ich mein Lichtlein an. Das glauben ja die, mir schreiben ja immer noch Hörerinnen und Hörer, dass ich das verwechsel mit dem St. Martinstag, irgendwie mit dem Mantel und so weiter. Nix da. Das war ist ein richtiges Martin-Luther-Fest. Das glaubt mir kein Katholik.
Siehst du, also ja. Natürlich glaube ich sofort. Also ja. Martin Luther, ganz toll. Der schafft es also, das zu machen, was also, die Idee ist Schluss mit dieser ganzen Welt. Und dann passiert in Deutschland eine Katastrophe, die eine der schlimmsten, die ist bis heute, so schrecklich es auch ist, die schlimmste Katastrophe, die es auf deutschem Boden gegeben hat, nämlich den 30-jährigen Krieg. Es gibt also einen Religionskrieg.
Müssen wir den Holocaust an der Stelle noch erwähnen?
Machen wir auch. Ich sprach von dem schlimmsten Krieg, den es auf deutschem Boden gegeben hat. Also die verheerenden Folgen. Die verheerenden Folgen des 30-jährigen Krieges sind schlimmer als die des Zweiten Weltkriegs. Kann man sich kaum vorstellen, ist aber wahr. Also die Verelendung von ganzen Landstrichen. Es hat also einen sehr langen Religionskrieg gegeben. Die Päpste haben mit aller Macht versucht, die sogenannten Ketzernäste in Deutschland auszurotten. Es hat dabei Massenmorde gegeben. Es hat ein ganz, ganz schreckliches Massaker in Magdeburg gegeben, die sogenannte Bluthochzeit. Also ich brauche jetzt alles gar nicht so genau zu erzählen. Wichtig ist, diese Reform von Martin Luther führt zu einer katastrophalen Mordserie über Jahrzehnte.
Das alles im Namen einer Religion.
Richtig.
Dann, ja, mehrere oder einer. Ja.
Genau, die metzeln sich gegenseitig ab. Und der Höhepunkt, darüber redet die katholische Kirche ganz besonders ungern, ist, dass als es endlich nach diesen Massakern in Münster und Osnabrück zu einem Friedensschluss kommt, dem sogenannten Frieden von Münster,
westfälischer Frieden.
Richtig, als es dazu kommt, schickt der Papst seinen Abgeordneten, der wird später selber Papst, Alexander der VII. Aus der Familie Kijí nach Münster, und zwar soll der den Frieden verhindern.
Das kann man sich alles nicht ausdenken.
Nein, das kann man sich nicht ausdenken, ist aber leider wahr. Also ich finde diesen Herrn Kijí ganz toll. Ich bin ein großer Freund von den Büchern, von den Briefen, die Herr Kijí geschrieben hat. Aber richtig ist, Herr Kijí kommt nach Münster, weil er soll diesen Frieden um jeden Preis verhindern. Gott sei Dank misslingt dieses päpstliche Projekt, weil die Menschen haben von diesen Massakern endlich die Nase voll. Und es kommt Gott sei Dank zum Frieden von Münster und Osnabrück, dem Westfälischen Frieden, und der 30-jährige Krieg ist zu Ende.
Ja.
Dieses große erste Schisma ist aber für die Päpste ein Trauma aus zwei Gründen. Also erstens mal diese weltweite Macht, die sie sich vorgestellt haben, ist jetzt perdu, weil die Kirche, die durch Martin Luther entsteht, also die lutherischen Kirchen, es gibt also protestantische und lutherische Kirchen, ist ja egal, brauchen wir auch jetzt nicht unbedingt aufdröseln, aber diese Kirchen, die durch Martin Luther gegründet werden, die brechen jetzt dieses alte Vorteil auf. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo auf der Welt lebst, gehst du nicht mehr dringend, wenn du getauft werden willst, zu deinem katholischen Bischof, sondern es gibt auch einen lutherischen Bischof.
Ja, ganz blöde Frage mal zwischendurch. Kann das denn im Sinne eines Gottes, so wie ich oder vielleicht auch du ihn verstehst, sein, dass man die Weltherrschaft haben will?
Das ist eine sehr gute Frage. Auf der einen Seite, die konservativen Jungs sagen, genau das will Gott. Also Gott will genau, dass wir auf der ganzen Welt Gottes Wort verkünden. Und damit wir das können, brauchen wir auf der ganzen Welt Strukturen, Kirchen, Gemeinden, Bischöfe, Priester.
Unterdrückung, Kriege.
Ja, da ist mir wirklich auch der Griffel aus der Hand gefallen. Während einer Audienz von Papst Leo dem 14. sprach er über dieses Problem und sagte dann, Gott will diese Hierarchien. Da habe ich auch gedacht, das halte ich jetzt wirklich für schwierig, weil Jesus von Nazareth, wollte der wirklich Hierarchien? Also das ist, glaube ich, so eine ziemlich heikle Geschichte.
Ja,
der hatte auch, glaube ich, nicht wirklich die Vorstellung von einer Kirche. Aber egal, es gibt da Meinungen der Linken und der Rechten. Die Konservativen sagen, ja, Hierarchien brauchen wir, ganz toll. Und die Reformer sagen, also brauchen wir eher Leute, die glauben. Aber wie gesagt, da gibt es also einen Streit, ist ja auch egal. Wichtig ist jetzt, den Lutheranern gelingt es, diese Idee weltweit, Bischöfe brechen die also auf. Und damit ist diese Papst-Idee gültig auf der ganzen Welt hinüber. Das ist natürlich blöd.
Ja, ich reiche die Tränenvase, ja.
Genau, es hat noch einen zweiten Haken, der also ganz schlimm für die katholische Kirche ist. Es hat im Mittelalter, war der Vatikan eine wirkliche Weltmacht. Also die konnten politisch wahnsinnig viel durchsetzen. Also noch bei der Entdeckung Amerikas spielen die mit. Die haben also bei der Entstehung von Staaten große Rolle gespielt. Zum Beispiel eine Sache, die du vermutlich nicht weißt, ist die Bretagne. Kennst ja vermutlich die Bretagne.
Warst
du
war schon oft dort, schon oft.
Ernsthaft? Mag
ich sehr gerne, natürlich. Mont-Saint-Michel, ein wunderbares Kloster, Kirche da auf dieser kleinen Insel und so. Obwohl, das ist noch Normandie, glaube ich. Aber Normandie und Bretagne kenne ich sehr gut, ja.
Da kann man Austern essen und solche Sachen.
Auch sicherlich, ja.
Also meine.
Warst du noch nie da?
Nein, ich war als Schüler mein Mont-Saint-Michel, aber ja. Meine Frau sagt immer, wenn es hier richtig, also hier ist es ja sehr warm, wie du dir vorstellen kannst, wir haben 40 Grad. Ich finde das ganz toll.
Ja.
Ich weiß, ihr macht das überhaupt nichts. Ich habe irgendwo in einem Eintrag im Internet jetzt gelesen, wenn man sich bei über 35 Grad gut konzentrieren kann, ist man entweder völlig irre oder man hat ein gutes Management des der Körper. Temperatur. Ich weiß nicht,
okay.
Entweder
also
bin ich
beides in deinem Fall.
Möglicherweise.
Hat das nicht auch was mit dem Blutdruck zu tun? Irgendwie?
Genau, also ja. Menschen, die latent so hohen Blutdruck haben wie ich, leider muss ich auch Tabletten gegen nehmen, aber egal.
Okay.
Denen geht es bei Hitze manchmal Siehst besser. Du. Wie gesagt, bei Hitze geht es mir prima.
Ja,
und meine Frau, aber die hat latenten niedrigen Blutdruck.
Ja, willkommen im Club, Kerstin. Ja.
Die sagt immer, lass uns doch im Sommer mal in die Bretagne fahren.
Ja.
Da ist es so schön kühl, Atlantik, also statt dieses warme Mittelmeer und statt also heiße Pasta essen wir da eiskalte Austern und so. Verstehst du das?
Verstehst du absolut. Bist du auch eher so Nordreisende?
Also mich macht Kälte traurig. Ich bin also da überhaupt nicht für. Und ich habe mal, ich weiß jetzt schweife ich furchtbar ab, aber ich habe mal ein Erlebnis gehabt. Das war also hat mich kuriert. Ich war beim Weltjugendtag in Lissabon in Portugal mit Papst Franziskus und hatte einen Tag frei. Und also ich habe den nicht wirklich frei gehabt, ich habe mir einfach genommen. Habe aber damals mit dem Vatikan-Tross in diesem abgesperrten Bereich in der Innenstadt von Lissabon gewohnt, wo also auch alle Ereignisse waren. Und da rauszukommen und wieder reinzukommen, war unheimlich schwierig. Also ich wollte dann Auto mieten, konnte ich nicht. Dann war die einzige Möglichkeit, also früh aufstehen, raus aus diesem abgesperrten Bereich zum Flughafen, dort ein Auto mieten. Dann habe ich auf die Landkarte geguckt, habe gesagt, boah, hier gibt's einen Badeort, da fahre ich jetzt hin. Also heute mal nicht Papst, keine Gläubigen, kein Weltjugendtag, ich hau einfach ab. Habe ich auch gemacht, Auto gemietet, habe mir dann die Karte angeguckt, das war gar nicht weit weg von Lissabon, gab es also einen Badeort. Ich komme da an, denke, oh toll, blaues Meer, endlich heute mal frei, Handtuch dabei, ein Buch über Innozenz den Achten, den fand
Natürlich.
Ich ganz toll. Parke mein Auto, lauf an den Strand. Ich bin ja nur Mittelmeer gewohnt. Ne? Ich kenne ja noch nicht mal die Nordsee.
Du springst da rein und denkst, du machst die Eistonnen-Erfahrung, oder?
Ich sehe den Strand.
Ja.
Und in Italien ist das so, du kommst an den Strand und die Italiener, ich finde das ganz toll, ich mache das auch, stehen im Wasser und unterhalten sich. Also die bilden immer so eine Art Sitzkreis. Also die gehen auch nicht so viel schwimmen. Die Deutschen gehen ja mal viel schwimmen. Die Italiener stehen also viel im Wasser, immer so bis zur Brust oder manchmal auch so bis zum Becken und stehen dort, erzählen sich was. Und da stellt man sich dann so zu, ich mache das auch, verschränkt die Arme und redet dann über, was weiß ich, die Regierung, Frau Meloni, über den Benzinpreis, dass wir nicht bei der WM dabei sind. Also solche Sachen erzählt man sich dann. Das ist ganz normal. Also ich komme an diesen Strand und da ist keiner im Wasser. Ich dachte, da ist keiner im Wasser. Da steht ja keiner. Dann habe ich gedacht, oho, du hast heute was über die Portugiesen gelernt. Die stellen sich nicht im Sitzkreis, also im Stehkreis ins Meer, wie wir in Italien. Das finde ich komisch, aber na gut, also andere Länder, andere Sitten. Da ist also keiner. Ich lege mein Handtuch auf den Strand, wundere mich schon, dass alle auf diesem komischen Strand liegen und laufe ins Meer, kriege einen riesen Schock. Es ist gemessen an meiner Mittelmeererfahrung so eiskalt, also noch nicht mal im Winter. Also noch nicht mal, wenn bei uns die Heizung ausfällt, ist das Wasser so kalt. Ich komm rausgesprungen,
Alle lachen sich tot.
Wie von der Tarantel gesprochen. Ich habe aber zwischendurch auf Italienisch geflucht und ein Italiener, der zufällig auch zum Weltjugendtag gehört und da auch abgehauen ist und an diesem Strand lag, sagte, ja, das ist halt der Atlantik.
Richtig.
Bist du so schlecht in Geografie? Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, Mist, das ist ja der Atlantik. Ja. Bin ich gar nicht drauf gekommen, alles klar. Aber sieht egal,
jetzt
bin ich total...
Ja gut, genau. Also wie sind wir denn da jetzt? Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
Auf das kalte Wasser und Lissabon.
Warte mal. Ach so, Blutdruck und niedriger Blutdruck und heiß, kalt.
Okay, also wir müssen jetzt nochmal zurück.
Pius-Brüder wollten wir hin.
Pius-Brüder, okay. Ja. Also, wir haben das jetzt geklärt. Ach ja, wir hatten mit dem Blutdruck geredet. Egal. Hm. Heißes Wasser, kaltes Wasser. Ach, Bretagne, verdammt nochmal.
Genau, Bretagne. Du willst nicht in die Bretagne und ich bin gerne in der Bretagne.
Genau, ich will also nicht in die Bretagne. Aber die Bretagne war im 15. Jahrhundert kein Teil Frankreichs. Die Bretagne war ein eigenes Fürstentum und die paktierten zum Entsetzen des französischen Königs ständig mit England. Mhm. Und dann hat also der König von Frankreich gesagt, das ist ja doof, also hier, die sind in der Bretagne und statt also bei mir mitzumachen in Frankreich, wollen die also ständig mit den Engländern. Ich habe ja eine ganz einfache Idee, ich heirate einfach die Herzogin von der Bretagne, dann gehört die Bretagne zu Frankreich. Das war aber ein Problem, weil er war schon verheiratet und die Herzogin der Bretagne war zu dem Zeitpunkt erst 12. Ach. Und dann hat er sich an den Papst gewandt, Innozenz VIII, und hat gesagt, hör mal zu, ich habe ein Problem, die Bretagne macht immer ihre eigenen Sachen und die machen nicht bei mir mit und so, die machen manchmal Kriege gegen uns. Ich würde die gerne heiraten. Dann sagt der Papst, überhaupt kein Problem, Ehe löse ich auf, zack, löst die Ehe auf, heiratet die Herzogin der Bretagne, die Ehe wird per Handschlag vollzogen, also die geben sich die Hand. Mhm. Seitdem gehört die Bretagne zu Frankreich. Und ich erzähle das nur deswegen, weil ich sagen wollte, die Päpste waren im Mittelalter, in der Renaissance, über Jahrhunderte eine Weltmacht. Die konnten also die heutige Gestalt von Europas mitgestalten. Mhm. Wir konnten also das Land ja, das Land nein, hier kommt nochmal was dazu, da nehmen wir was weg. Also die waren richtig mächtig.
Ja.
Dann kommt dieser Religionskrieg, also das Schisma, Martin Luther, eigene lutherische Kirchen. Und damit ist nicht nur perdu die Macht über die ganzen Bischöfe der Welt, damit ist auch die politische Macht perdu, weil der 30-jährige Krieg ist so eine Art Wasserscheide für die katholische Kirche, weil sie konnten meistens ihre politischen und militärischen Ziele durchsetzen. Dann kommt der 30-jährige Krieg. Alle anderen Könige sagen, wir machen Frieden. Und der Papst sagt, kein Frieden. Und statt auf den Papst zu hören, wie man das über Jahrhunderte, Jahrhunderte, Jahrhunderte gemacht hat, sagen die jetzt, Papst, Klappe halten, wir machen jetzt trotzdem Frieden. Und deswegen ist dieser Religionskrieg und die Auseinanderteilung in eine katholische und eine evangelische Welt ist auch ein politischer Niedergang des Vatikans. Deswegen ist diese Vorstellung, dass es eine Parallelkirche geben könnte, wie die von Martin Luther, ein Albtraum. Das ist also für die katholische Kirche das Schlimmste, was es überhaupt gibt.
Ja, ja, ich habe das schon in Ansätzen mitbekommen, als ich mich anfangs des Podcasts dazu geäußert habe, dass ich mit Martin Luther groß geworden bin. Das ist ja für manche Menschen wirklich ganz schwer vorstellbar. Selbst in Deutschland, Katholiken in Deutschland, denen klappen echt dann die Fußnägel hoch. Genau. Das kann ich immer noch nicht glauben. Aber ist ja, ich habe es ja gelernt. Gut.
Siehste, und jetzt hat man immer jahrhundertelang gesagt, okay, Martin Luther gibt's jetzt, ist doof, aber gibt's. Super wäre, wenn die jetzt wieder zurückkommen würden. Also man sagen würde, es hat dann mehrere Versuche gegeben, einen ganz tollen, den habe ich also ganz super gefunden, 1995, Papst Johannes Paul II. Hat eine Enzyklika geschrieben, die hieß Ut Unum Sint. Der hat also gesagt, das heißt, sie mögen eins sein. Ja. Der hat gesagt, hört mal zu, Jungs, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Wir sind eine Kirche, ihr seid jede Menge Kirchen. Lasst uns doch wieder in einen Topf. Und mein Vorschlag ist, das, was euch nicht passt, nämlich, dass ich als Papst immer das letzte Sagen habe, das muss ja gar nicht so sein. Ich kann mich ja mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, hört mal zu, ich bin nur so eine Art Repräsentant, aber ich habe gar nicht das letzte Wort, sondern wir sind viele Kirchen, aber unter einem Dach.
Ja, das hat doch mal Größe gehabt.
Genau, das war so der Plan. Also deswegen hat es immer wieder Versuche gegeben zu sagen, lass uns mal aneinander rücken. Ökumene, du kennst die ganze Debatte, gemeinsames Abendmahl, so diese ganze Geschichte. Das heißt, die Kirchen sind wieder so ein bisschen aneinander gerückt. Und der Vatikan hat aber immer so ein kleines bisschen dieser alten Vorstellung, wir sind die Chefs auf der ganzen Welt, nachgetrauert und hat gedacht, also irgendwie doof, dass die Protestanten gibt. Und dann gab es ein afrikanisches Schisma, also ein afrikanisches Schisma drohte, weil der Bischof von Lusaka, der hieß Emmanuel Milingo, der hat gesagt, also hier in Afrika ticken wir ganz anders als in Rom. Zum Beispiel in Rom sehen die das also nicht so gut mit den Exorzismen, also Teufelsaustreibungen. Die sind aber in Afrika ganz wichtig. Ich mache also ständig Teufelsaustreibungen. Und meine Kirche ist hier also viel besser als die katholische Kirche. Und das, die Gefahr, die damals bestand, ist, dass der Mann einen Wahnsinnszulauf hatte. Also dieser Melingo, Bischof von Lusaka, wurde also überrannt von Leuten, die gesagt haben, also wir sind eigentlich katholische Christen, aber katholisch ist ja wie doof, weil viele Sachen, die man also bei Melingo machen kann, die gehen da nicht. Zum Beispiel finden wir Exorzismen, also Teufelsaustreibung, ganz wichtig in jedem Gottesdienst. Ja, bis da Teufels.
Muss man ja immer jemanden finden, den man den austreibt, oder ist der einfach immer da?
Gibt es jede Menge, das war überhaupt kein Problem. Melingo wurde dann, weil man fürchtete, dass es wieder zu einem großen Schisma kommen würde, also dass der sagt, ich bin Bischof, ich bin der Bischof von Lusaka, ich weihe eigene Priester, eigene Bischöfe, ich mache eine eigene afrikanische Kirche auf. Und davor, vor diesem Schisma, hatte Papst Johannes Paul II. Eine Wahnsinnsangst und hat ihn dann nach Rom beordert, hat ihm eine Wohnung gegeben, gegenüber von der Porta Sant'Anna, und hat gesagt, also lieber Melingo, wir müssen mal reden. Der hat also versucht, dadurch, dass er ihn aus Afrika rausgeholt hat, dieses Schisma zu vermeiden. Der wollte auf keinen Fall, dass eine eigene afrikanische Kirche entsteht. Melingo hat sich damals als gehorsam darauf eingelassen, hat gesagt, okay, mach ich. Das ist dann ein bisschen schwierig gewesen, weil Melingo hat, also, geh mal einen Augenblick nochmal auf den Petersplatz in Gedanken.
Jupp, mach ich.
Stehst vor der Peterskirche. Mhm. Jetzt gehst du rechts durch die Kolonnaden durch. Mhm. Dann kommst du auf eine lange Straße. Links siehst du den Eingang in den Vatikanstaat. Ja, genau. Das ist sogenannte, das stehen immer Schweizer Gardisten.
Genau.
Und wenn du jetzt die Straße, sagen wir mal, 150 Meter weitergehen würdest, würdest dann vor einem Eingang stehen bleiben. Das war die Wohnung, in der wohnte Emmanuel Melingo.
Und der fühlte sich wohl da, dem ging's gut. Und dann hat er gesagt, Rom ist auch ganz nett und ich lasse das mit der anderen Kirche.
Der hatte zwei Probleme. Das eine war, er fand das mit dem Exorzismus ganz super. Der hat also, man konnte da anrufen, dann ging er ans Telefon und sagte also, guten Tag, ich heiße Emmanuel Melingo. Dann konnte man sagen, ich bin leider besessen. Also der Teufel in mich gefahren.
Anruf.
Ja. Ich mach also komische Dinge. Also eine der Sachen, die Emmanuel Melingo, was beim Besessenen immer ganz wichtig war, sagte, war, wenn die auf einmal Sprachen können, die sie eigentlich gar nicht können. Also zum Beispiel, wenn jemand kein Latein konnte und plötzlich Latein spricht, oder wenn jemand die Sprache Christi nicht konnte und plötzlich Altaramäisch spricht, oder ich weiß, der kannte Babbel natürlich nicht. Also nicht, heute ist ja
heutzutage mit Google-Übersetzer sind wir alle besessen.
Also genau, das wäre für ihn, glaube ich, ein Problem gewesen. Mhm. Aber man konnte da also anrufen und sagen, also Herr Melingo, ich habe also ein Problem, der Teufel ist in mich gefahren, oder mehrere Teufel, das gab es auch. Und er hat dann am Telefon exorziert.
Ach, das ist ja praktisch, so eine Hotline, das kann er ja überall machen. So eine Exorzisten-Hotline, aber mal ganz kurz, ich meine, die katholische Kirche findet ja den Exorzismus bis heute nicht so richtig bekloppt, wenn wir das haben wir ja schon mal durchdekliniert.
Stimmt.
Das gibt es ja durchaus noch, ich durfte ja auch mal einen Exorzisten kennenlernen, diesen sehr freundlichen Herrn Nanni.
Genau, ja. Also das gibt es heute noch, ist richtig, aber wie gesagt, Herr Melingo trieb das dann also an die Spitze mit seinen ganzen Exorzismen. Zur gleichen Zeit entstand in Afrika eine Kirche, die wollte Melingo unbedingt wiederhaben. Also das waren jetzt nicht 2-3 Anhänger, sondern Millionen. Es waren Millionen, die gesagt haben, wir wollen eine Kirche von Emmanuel Melingo. Die ist super.
Telefonrechnung war denen auch einfach zu hoch.
Genau.
Oder?
Ich habe dann nach längerem Bitten, ich habe also Melingo auch angerufen, der sagte, sind Sie besessen? Dann habe ich gesagt, nein. Und dann sagt
die einen sagen so.
Genau.
Brauchen wir unsere Hörerschaft. Da gibt es immer die einen, die halten dich für besessen und die anderen halten mich für besessen. Aber da kommen wir später zu. Ja, also du hast ihn angerufen.
Ja. Und dann habe ich gesagt, ich würde Sie gerne mal besuchen. Und er sagt, kein Problem, kommen Sie vorbei. Dann habe ich also einen Termin gekriegt, bin dahin. Und das war also das coolste, in Anführungszeichen, Kloster, das ich je gesehen habe. Also wenn du da in diese wirklich große Wohnung kamst, also der Papst hatte Melingo eine ziemlich große Wohnung gegeben, da in dieser Stelle, die Wohnungen sind ziemlich groß, der ganze Flur war voller Kartons, Koffer, Unmengen von Sachen von Leuten, die aus Afrika gerade angekommen waren. In der Küche standen gefühlt 20 Nonnen, die kochten Cassava-Wurzeln, hatte ich vorher noch nie gesehen, also ich wusste nicht, was das ist.
Ja.
Dann gab es jede Menge afrikanische Sachen, die da waren. Alle waren tierisch gut drauf. Die boten noch erstmal was zu trinken an. Und,
also Alkohol, haben, meinst du?
Ja, ja, Alkohol. Mhm. Wir haben dann da, es war am späten Nachmittag, wir haben dann da in der Küche gestanden. Ich habe diese Cassava-Wurzeln probiert und wir haben da leckere Sachen getrunken. Und dann sagte eine Nonne, ja, sie wollen ja zum Bischof, kommen Sie. Und dann bin ich da also auch hin. Da musste ich mich an eine Schlange setzen von denen, die er exorzieren wollte. Das ging also ziemlich schnell. Da ging jemand rein, Exorzismus wieder raus. Es gibt ja, wie du weißt, zwei Exorzismen, den kleinen und den großen Exorzismus. Das dauerte bei dem großen Exorzismus ein bisschen länger. Okay. Dann bin ich also zu ihm rein und war über eine Sache unheimlich überrascht und bin das bis heute. Ich habe also damals auch mit ihm über Kirchenspaltung gesprochen, habe gesagt, sie wollen eine neue Kirche gründen, sie wollen ein Schisma, sie sind sozusagen Martin Luther Nummer 2. Und was mich an Melingo fasziniert bis heute, auf mich machte er den Eindruck eines unglaublich intelligenten Mannes. Also ich war mir ganz sicher, dass als ich da reinkomme, der ist irre. Ja. Völlig sicher. Also ich hatte nicht den geringsten Zweifel. Ich habe gedacht, wenn du da jetzt reingehst, der ist echt total bekloppt. Also von allen Menschen, die du hast ja in deiner langen Fernsehkarriere wahrscheinlich auch Leute kennen.
Viele Menschen kennen, aber du ja auch. Also viele auch wirklich merkwürdige Menschen. Aber dass du den getroffen hast, ja. Und der war jetzt, der wirkte ganz normal oder
der
sogar
war
positiv normal.
Hochintelligenter, unheimlich freundlicher, wahnsinnig gebildeter Mann. Der ließ also, wir kriegten ja noch mal was zu essen und zu trinken. Da kamen so zwei Ordensfrauen rein, die brachten uns was. Und er fing dann lange an, darüber zu erzählen, über die Fehler von Paul dem VI. Und da hatte er absolut recht, weil der wichtigste Punkt von Melingo war zu sagen, wir sind ein afrikanischer Kontinent. Wir haben ganz bestimmte Traditionen, ganz bestimmte Riten. Wir sind aber von der katholischen Kirche Roms immer kolonialisiert worden. Mhm. Das heißt, die Bischöfe der wichtigsten Städte in Afrika, Nairobi, Kinshasa, das waren Bischöfe, die aus England oder irgendwo sonst aus Europa nach Afrika gekommen sind, die waren da die Chefs. Viele von den Priestern, die was zu sagen haben, waren auch Weiße. Aber wir Afrikaner, unsere Tradition ist nie ernst genommen worden. Unsere Vorstellung von katholischer Kirche ist nie ernst genommen worden. Unsere Riten, unsere Vorstellung von Liturgie, das alles ist nie ernst genommen worden, sondern man hat uns von Europa aus, überall in Afrika, und wenn du dir mal den Stammbaum der Bischöfe anschaust, in den wichtigsten afrikanischen Städten, wirst du sehen, das waren über Jahrhunderte, wenn diese Bistümer gegründet werden, immer Weiße. Also es waren Bischöfe von riesigen Kirchen, in denen nur Menschen, farbige Menschen, Gläubige waren, aber alle Chefs waren Weiße und nicht aus Afrika. Und Melingo hat dann mir einen sehr klugen, fand ich, Vortrag darüber gehalten, zu sagen, wir haben ganz bewusst diesen Bruch gewollt. Wir haben ganz bewusst gesagt, und Paul der VI. Hat das verstanden. Also der hat mich ja absichtlich zum Bischof von Lusaka gemacht, weil er gesagt hat, wir müssen Schluss damit machen, dass immer nur Weiße, der hat mich gut gefunden, Melingo kommt aus einer sehr armen Familie, hat sich hochgearbeitet, hat sich selber Latein beigebracht, hat sich selber ein gutes Italienisch beigebracht, der sprach hervorragend Englisch, der konnte also für mein Verständnis ein fließendes Latein. Und der hat sich das aus einem Jungen, der zu einer Hirtenfamilie gehörte, ganz nach oben gearbeitet. Und Paul der VI. Hat gesagt, du bist mein Mann, du bist das neue Afrika, wir müssen Schluss machen mit dieser Kolonialisierung. Mhm. Das ist dann völlig aus dem Ruder gelaufen, weil die Idee von Paul dem VI. War so gut, dass die völlig explodiert ist. Weil statt also einen ganz normalen, lahmen, langweiligen Bischof aus, was weiß ich, Europa dahin zu schicken, war dieser Melingo total begeistert davon zu sagen, ich baue eine afrikanische katholische Kirche auf. Das hat dieses Schisma, also dieses drohende Schisma, also Bischofswein durch Melingo, Priesterwein durch Melingo, hat Johannes Paul II., wie gesagt, durch seine Zwangsversetzung nach Rom beendet. Es war traurig für Melingo, was hat er mir auch in diesem Gespräch dann erzählt. Und ich fand, er hat recht, noch heute finde ich, hat er recht. Er sagte damals, okay, ich bin hierher beordert worden, zu einem langen Gespräch mit Johannes Paul II. Ich möchte ihm meine Position klar machen und ich werde einfach seit Jahren nicht empfangen. Oh. Ich werde immer wieder vertröstet, immer wieder vertröstet, immer wieder vertröstet. Zurückkehren nach Afrika soll ich nicht. Das darf ich nicht. Man sagt, ich soll einfach warten auf mein Gespräch mit dem Papst und dieses Gespräch gibt es nie.
Oh, das hat es auch dann bis zu seinem Lebensende nicht gegeben?
Bis zu seinem Lebensende hat es diese von ihm erhoffte Klarstellung, wie er sich das vorstellte,
nicht gegeben. Aber wieso ist er nicht durchgedreht und hat gesagt, ich gehe jetzt wieder zurück und ich mache einfach meine eigene Kirche? Der Papst nimmt mich nicht ernst und jetzt gehe ich wieder zurück. Er hätte ja nicht in Rom bleiben müssen.
Es ist richtig, er ist durchgedreht. Hm. Durchgedreht ist er, weil irgendwann ging Milingo das Geld aus.
Ach so, hat er kein Geld genommen für seine Exorzismen? Das wäre ja noch ein Trick gewesen.
Nein, also die Exorzismen waren gratis. Also das muss ich zu seiner Ehrenrettung sagen. Ich habe nie jemanden gesehen, also ich habe viele Exorzismen da gesehen, aber ich habe nie jemanden gesehen, der gezahlt hat. Also es stimmt, dass wenn man da reinkam, war da so eine Art Spendentopf. Mhm. Also wenn du sagen wolltest, ich lasse jetzt mal 10 Euro oder 100 Euro oder was auch immer da, konntest du das tun, aber er hat kein Geld verlangt. Auch für die Gottesdienste. Er hat dann in Zagarolo bei Rom, ganz tolle kleine Stadt, große Gottesdienste gemacht mit Tausenden von Leuten, die dahin gepilgert sind, in denen es jedes Mal Exorzismen gab. Da bin ich auch hingefahren. Also das war beeindruckend. Also weißt du, das ist so schwierig, darüber zu sprechen, weil Milingo würde zum Thema Exorzismus sagen, du kannst vieles über Jesus von Nazareth sagen, wo man sich nicht ganz sicher ist, aber dass Jesus von Nazareth Teufel ausgetrieben hat, ist völlig unbestritten. Das gibt es in der Bibel mehrfach.
Ja, aber das dafür müsste es ja einen Teufel überhaupt geben, oder sind es einfach psychische Probleme oder irgendwie Krankheiten oder einfach gesehen werden wollen, was weiß ich, was da die Menschen dahin bringt und dann nimmt sich jemand dieser Menschen an, danach geht's denen besser. Das verstehe ich ja alles, aber Teufel.
Kann ja alles sein. Austreibung. Ich also, weiß, aber wie gesagt, also, in der Bibel gibt es keinen Zweifel Existenz des Teufels und keinen Zweifel, dass Jesus Teufel ausgetrieben hat. Das sagt Milingo. Und Milingo hat sich dann in diesen Gottesdiensten, wie gesagt, da kamen Tausende. Und diese Kirche, von der du gerade gesagt hast, warum ist dem nicht die Hutschnur geplatzt, genau das hat er gemacht. Er hat gesagt, ich mache jetzt meine Kirche, Schisma, aber hier in Rom. Mhm. Und diese Teufelsaustreibungen waren beeindruckend. Also ich habe mit Leuten gesprochen, meistens waren das nicht die Betroffenen selber, die hat man immer so ein bisschen abgeschirmt, aber ich habe mit Verwandten gesprochen, ich habe dann gesagt, also mit Müttern, Vätern, Schwestern, Brüder, habe gesagt, also sie haben ihren Bruder, ihre Schwester hier heute zur Teufelsaustreibung gebracht, warum? Da hat er gesagt, ja, der macht oder die macht echt total komische Sachen. Und wir haben gedacht, vielleicht hilft's ja. Also das war jetzt nicht, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, es gab da weder Gewalt noch Folter noch irgendwelche anderen Sachen, sondern das waren Menschen, die freiwillig dorthin gekommen sind und freiwillig diesen Exorzismus von Milingo wollten.
Aber es muss ja auch irgendwie interessant ausgesehen haben, ne? Also das erklärt ja zum einen, ja, das musst du mir kurz noch erklären, auch wenn wir noch lange nicht bei den Pius-Brüdern sind und schon sehr lange sprechen, aber das ist natürlich ganz klar, wenn da ordentlich was los ist im Gottesdienst, nämlich so eine Action, dass die Leute dann dahin rennen, das verstehe ich ja, also das erklärt ja auch den Erfolg, weil das auf jeden Fall klingt interessanter als die Gottesdienste, die ich so erlebt habe. Aber wie, also dann geht jemand nach vorne, also vorher meldet man sich an und sagt, ich hätte gerne heute mal den Teufel ausgetrieben. Dann geht die Person nach vorne, aber die wird ja nicht in Zuckungen und Verrenkungen auf allen Vieren da ankrabbeln, oder wie?
Muss ich mir das vorstellen? Also in der Regel, also die Male, die ich das gesehen habe, war das also während des Gottesdienstes, hat also einen Gottesdienst gegeben und während des Gottesdienstes hat dann Milingo gesagt, okay, wir machen jetzt einen Exorzismus und dann kam also eine Reihe von, das waren häufig, also ich habe jetzt keine Statistik, die ich erheben kann. Die zufälligen Male, wenn ich dabei war, waren es mehr Frauen als Männer.
Ja, komisch, dass ich das jetzt vermutet habe. Ja.
Also ich würde sagen 70-30 ungefähr. Mhm. Die kamen dann dahin. Einige von denen, also keiner von denen hatte jetzt auf den ersten Blick ein Leiden, von dem ich denke...
Vielleicht haben die zu Hause gesagt, oh, ich möchte arbeiten, oh, ich möchte kein siebtes Kind, oh nein, wir müssen hier den Teufel austreiben, so?
Keine Ahnung, also die sind dann also auf die Knie gefallen, was es sehr oft gegeben hat, das stimmt, da habe ich mich immer gefragt, was sehe ich jetzt hier gerade, was kriege ich gerade mit, also die haben sehr laut geschrien, das hat es gegeben, es hat also Leute gegeben, die, wenn man sie nach vorne gebracht hat, sich physisch gegen Milingo gewehrt haben, also die wollten das alles nicht, die sind einfach rausgegangen. Und dann gab es Leute, die sind auf den Boden, haben sich auf den Boden geworfen. Also das war schon spooky. Also
ja, dafür gibt's heute RTL Plus oder wieder RTL 2. Ja.
Also das war schon wirklich spooky. Aber wie gesagt, ich habe mit Milingo auch dort in Zagarolo dann nochmal gesprochen und der hat gesagt, also ich mache das jetzt hier und ich mache auch eine eigene Kirche, wenn man mich endlich machen lässt. Dann ist er leider völlig durchgedreht, hat die Moon-Sekte kennengelernt und hat dann, das war das Ende von allem, in New York eine Krankenpflegerin der Moon-Sekte in einem großen Ritus in einem Hotel geheiratet.
Ach, das durfte er dann auf einmal?
Nein, das durfte er nicht. Dann platzte Johannes Paul II. Endgültig die Hutschnur. Und dieses Schisma, das afrikanische Schisma, das also viele Jahre die katholische Kirche bedroht hat, das war damit vorbei. Melingo war draußen. Dadurch, dass er verheiratet war, sowieso Schluss. Mhm. Er hat dann zwischendurch, er war dann immer noch mal in Rom, hat etwas gemacht, was ich toll fand. Ich weiß, es wird jede Menge Leute geben, die sagen, wie konnten Sie diesen irren Melingo so gut finden? Was ich ganz toll fand, war, er hat damals in Rom eine Initiative gegründet und hat gesagt, was die Leute in Rom nicht wahrnehmen wollen, der war ja kein Bischof mehr zu dem Zeitpunkt, was die Leute in Rom nicht wahrnehmen wollen, ist, dass meine Priester in Afrika, die eine Kirche wollten, deren Bischof ich sein sollte, also eine schismatische Kirche, eine neue Kirche, eine aus der katholischen Kirche herausgetretene Kirche, die wollte sich endlich dem größten aller Themen annehmen, nämlich meine afrikanischen Priester leben von 30 bis 50 Dollar im Monat, während die europäischen Bischöfe zwischen 4.000 bis 7.000 Euro im Monat verdienen. Dieses Ungleichgewicht in einer Kirche, die sich als eine große Familie versteht, ist eine Riesensauerei, weil meine Priester müssen, um sich was dazu zu verdienen, kellnern, irgendjemandem die Schuhe putzen. Die arbeiten nebenbei manchmal als Elektriker oder als Möbelpacker, während das in Europa die alle große Herrenherrschaften sind. Dieses Thema geht jetzt Leo XIV. Ja gerade auch an. Aber wie gesagt, schon Melingo hat damals gesagt, das ist eines der Kernprobleme der katholischen Kirche. Und dabei hatte ich, wie ich will ja sagen, heute wird er immer als jemand dargestellt, der komplett irre war. Das war er nicht.
Naja, nach allem, was du erzählst, er war sicherlich hochintelligent, aber Genie und Wahnsinn liegen ja manchmal auch ein bisschen zusammen. Aber sag mal ganz kurz, Abschlussfrage dazu, wo geht denn der Teufel eigentlich hin, wenn er ausgetrieben wird?
In der Bibel fährt er in Schweine.
Was, wo fährt er hin?
In Schweine.
Schweine?
Schweine. Es gibt doch bei euch in Norddeutschland jede Menge Schweine, oder?
Schweinehöfe und so. Ja, natürlich. Ach, da ist der.
Genau.
Also deswegen wenn der lieber kein Schweinefleisch essen?
Nee, also das hat, also weiß ich, ob ein besessenes Schwein dann irgendwie nicht, keine Ahnung.
Also der geht aus dem Menschen raus und dann sucht er sich ein Schwein. Man muss ja von Rom erstmal nach Niedersachsen, das ist auch schwierig.
Ja, es gab damals auch schon im Heiligen Land Schweine und Christus, also die Teufel wenden sich also an Christus und sagt, du treibst uns also aus. Doof, wir waren also gerade in den Besessenen. Was sollen wir denn jetzt machen? Und er sagt, also pass mal auf, da ist eine Herde Schweine, geht doch da rein. Das machen die auch. Und diese Schweine stürzen sich dann aber alle ins Wasser. Die sind dann alle tot.
Und dann ist der Teufel auch tot, so leicht geht er? So könnte man ihn nicht direkt...
Teufel tot geht nicht. Ah. Also die Schweine sind dann, fühlen sich so scheiße, weil sie den Teufel in sich haben. Ah. Die stürzen dann ab. Also
aber das ist ja auch gemein, weil man müsste denen dann doch auch den Teufel wieder austreiben, die armen Schweine. Auch Geschöpfe Gottes nach der
katholischen Kirche. Ja, ob man denen die Schweine, die Teufel austreiben kann, da bin ich jetzt überfordert. Ich glaube, da müssen wir, vielleicht laden wir mal wieder einen Exorzisten ein in diese Sendung. Was hältst du davon?
Wieder ist gut. Das klingt so, als hätten wir jede zweite Woche erstmal einen Exorzisten hier.
Ja, wir beide hatten ja, wie gesagt, im Fernsehen mal einen Exorzisten.
Ach so, ja, oh Mann, ja. Ich glaube, da kommen auch so einige Rundfunkräte um die Ecke. Gut.
Okay, aber, egal.
Ja, also, gibt es deutschsprachige Exorzisten?
Ja, natürlich. Es gibt auch in Deutschland Exorzisten. Das ist in Deutschland auch eine ziemlich heikle Geschichte, aber das gibt es. Aber lass uns dazu endlich mal zu den Pius-Brüdern kommen. Also wir haben jetzt also erklärt, Schisma, also Entstehung einer neuen Kirche, ist für Papst
nicht erwünscht.
Ganz doof.
Ja. Mhm.
Also lieber leere Kirche, lieber heißen Sommer, nicht wissen, wohin in die Ferien, aber neue Kirche, Mist. Ja. Und deswegen war diese Initiative im Jahr 1970 von Marcel Lefebvre, dem Bischof in Frankreich, der gesagt hat, ich mache jetzt Schluss, weil es gibt durch das Zweite Vatikanische Konzil Reformen und diese Reformen sind alle blöd. Es gab zwei Reformen, da ist bei mir Schluss und deswegen ist bei mir auch Schluss, was die Pius-Brüder angeht. Sie waren gegen die Nostra Aetate-Schrift. Nostra Aetate tut etwas in den 60er Jahren. Das gilt aus heutiger Sicht für seltsam verspätet. Aber es gibt in der katholischen Kirche im Mittelalter, auch in der Neuzeit, noch lange, lange Zeit, eigentlich bis zur Nostra Aetate, den Vorwurf, dass Juden Gott getötet haben.
Ja.
Gottesmörder.
Mhm.
Und zweitens gibt es den Vorwurf, wenn du jüdisch bist, kommst du auch nicht in den Himmel. Musst Christ werden. Und dann kommt also Nostra Aetate und sagt, also was wir da angerichtet haben, das hat man ja auch während des Holocaustes gesehen, also das wahrscheinlich schlimmsten Verbrechens in der Geschichte der Menschheit, was wir da angerichtet haben, ist eigentlich unverzeihlich. Wir müssen jetzt aber endlich mal einen Punkt machen und sagen, das ist alles dummes Zeugs gewesen. Also diese Nennung, dass die Juden Gottesmörder sind, ist einfach totaler Schwachsinn. Dass Menschen anderer Religion nicht in den Himmel kommen können, ist auch Schwachsinn. Wir müssen endlich mal zu unseren Fehlern stehen und sagen, wir haben da über Jahrhunderte einen riesen Mist gebaut und ein unvorstellbares Leid über diese Welt gebracht. Das steht alles in Nostra Aetate. Heute wird diese Schrift immer wieder gefeiert, auch zu Recht, weil man sagt, die haben die endlich mal einen Punkt gemacht. Und die Pius-Brüder und damals Marcel Lefebvre hat gesagt, also diese Nostra Aetate ist doof. Will ich nicht. Juden sind Christusmörder. Und da ist, wie gesagt, bei mir Schluss.
Ja, bei vielen, bei mir auch. Ja.
Bei dir auch. Da ist bei vielen Menschen Schluss gewesen, haben gesagt, Nostra Aetate abzulehnen. Dann ist hier Feierabend. Und Papst Johannes Paul II. Hat dann auch immer wieder versucht, Lefebvre zurückzuholen. Der hat dann auch gesagt, also für mich, mir geht es um alle Reformen in der katholischen Kirche, nicht nur um Nostra Aetate, es geht auch um die Liturgie, also wie da gefeiert wird. Dass also die Priester zum Beispiel jetzt die Gemeinde angucken, finde ich ganz doof. Die sollen weiter mit dem Rücken zur Gemeinde stehen, wie in der alten Messe. Dass die verstanden werden, weil sie die Volkssprache in den einzelnen Ländern reden, also Deutsch, Französisch, Englisch, was weiß ich. Auch blöd, die Messe soll weiter auf Latein gelesen werden, da kann sie keine Sau verstehen.
Und das Frauenbild ist bei denen noch wilder als in der katholischen Kirche, ne?
Frauenbild ist in der katholischen Kirche, finde ich das Frauenbild gar nicht wild, aber egal.
Ja, sagen wir mal so, also man sieht sie ja immer noch als Menschen zweiter Klasse, sonst würde man ihnen ja Zugang zu allen Ämtern geben, aber das ist unser altes Thema, will ich gar nicht aufmachen. Aber bei den Pius-Brüdern, also da ist die Frau doch wirklich nur zur Vermehrung da, oder?
Also was richtig ist, ist, es gibt nicht widersprochene Unterlagen von den Pius-Brüdern, unter anderem von einem der Bischöfe, Richard Williamson hieß der, der hat mir auch, ich habe mit ihm gesprochen, gesagt, durch die physische Konstitution der Frauen, also wie Frauen nun mal
gebaut
geboren
sind,
werden, wie sie gebaut sind, sind sie für ein Hochschulstudium nicht geeignet. das können die nicht. Die sollen also Kinder kriegen und sich ihrer weiblichen... Genau, ihrer weiblichen. Und es, weißt du, das ist nicht nur ja frauenfeindlich, das ist ja auch so abgrunddumm.
Ja, natürlich.
Jeder, der
guckt dir die Zahlen an den Hochschulen an. Also aktuell sind da mehr Frauen als Männer, aber gut.
Ich weiß noch, dass als ich mit Williamson darüber gesprochen habe, war mein Sohn in der Schule. Und ich sah also mit Entsetzen, wie die Mädels, die Jungs in der Schule, also alle abhingen. Deswegen war also diese Idee von Williamson so bekloppt, dass man dachte, also kann den jetzt mal jemanden rausschmeißen? Also das stimmt, dieses Frauenbild ist in dieser Kirche genauso schwierig wie der Antijudaismus. Also das finde ich beides unverzeihlich. Deswegen war ich auch der Meinung, ich bin Katholik, ich glaube an Gott, ich gehe in die Kirche. Aber ich war der Meinung, die Jungs sollen machen, was sie wollen, aber bitte nicht mit uns. Tschüss.
Ja.
Für Johannes Paul II. War dieser Rausschmiss, der dann auch kam, 1988, kam es also tatsächlich zum Schisma. Bischöfe wurden geweiht, die der Papst nicht akzeptiert hat. Dann kommt es zu dieser, wie gesagt, automatischen Exkommunizierung, Lete Sententiae, das heißt, die waren draußen. Und dann passiert etwas, was ich mir auch niemals hätte vorstellen können. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., überlegt es sich anders während seines Pontifikats und sagt, also ich hätte die gerne wieder an Bord. Das ist ja eine sehr große Gruppe. Es sind fast 1000 Priester und Seminaristen, die in Priesterseminaren sind. Was dabei unglaublich ist, ist, dass die Seminaristen, also Menschen auf dieser Welt, die Priester werden wollen und zu den Pius-Brüdern gehen, das sind sehr viele. Die Seminare sind in vielen Teilen der Welt viel voller als in der katholischen Kirche.
Ja, da zeigt sich doch diese Rückwärtsgewandtheit und auch ein Rechtsruck, der ja auch unsere Gesellschaft gerade hier auch ausmacht. Verrückt. Ja.
Ganz genau. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ja,
wir brauchen scheinbar Halt und ganz klare Strukturen. Und die sind natürlich viel klarer, wenn du dir da hingehst. Dann weißt du genau, wo der Hammer hängt, wo die Frau ihren Platz hat und wo man selber seinen Platz hat und dann ist alles gut.
Zumal also
zumindest für diese Menschen, ja.
Zumal in diesen Priesterseminaren geht es auch wirklich relativ rigide zu. Das heißt also, 6 Uhr aufstehen, die laufen schon sehr früh in ihren Talaren herum. Also alles das, wo man denken würde, weißt du, ich bin ja manchmal schon froh, wenn ich meinen Sohn dazu bringe, dass er bitte sein Fahrrad putzt oder irgendwie.
Ja, ist vielleicht ein anderer Charakter als so ein Pius-Brüder. Ich meine, das sind sehr spezielle Typen. Man müsste mal so eine Charakterisierung machen dieser Menschen, die dort sind.
Also
es gibt ja Halt, ne? So ganz viele Regeln und so ein Zeitplan, es gibt ja unheimlich viel Halt und das suchen ja viele Menschen auch. Oder alle.
Das ist richtig, was auffällt bei diesen Seminaristen, sind, die sind sehr jung. Mhm. Die sind immer alle 21, 22, also wirklich sehr jung, wenn die in das Priesterseminar eintreten. In der katholischen Kirche ist es ja mittlerweile häufig so, dass das Leute, die schon einen Beruf gehabt haben, dann sich entscheiden, Priester zu werden oder relativ spät. Aber die sind alle sehr jung und sind einverstanden mit diesem sehr rigiden Leben, ja, und dem Verzicht auf, wie wir sagen würden, Lebensqualität. Also Freundin, im Kino knutschen, all das ist also weg. Ja,
aber sie können Spitze tragen unten drunter.
Das richtig früh aufstehen, das ist alles wahr. Deswegen, das ist schon seltsam. Aber wie gesagt, an dieser Geschichte war spannend. Johannes Paul II. Schmeißt sie raus. Benedikt XVI. Macht das rückgängig. Das führt zu der, heute würde man sagen, ich habe ein dickes Buch über Benedikt XVI. Geschrieben. Das war meines Wissens nach die schwerste Krise des ganzen Pontifikates, weil rauskam, dass er nicht nur diese vier Bischöfe rehabilitierte, sondern einer von denen, Richard Williamson, war ein offener Holocaust-Leugner, der erzählte, dass in Auschwitz all das, was in Auschwitz wirklich geschehen ist, nicht geschehen ist. Damals hat sich Frau Merkel ins Fernsehen gestellt und hat gesagt, dass ausgerechnet ein deutscher Papst ein Holocaust-Leugner rehabilitiert, das kann ich weder verstehen noch verzeihen.
Ich erinnere mich genau, ja.
Diese Krise war die größte Krise im ganzen Pontifikat. Da hat man echt gedacht, also der Mann, der angeblich unfehlbar ist, baut einen solchen, aus deutscher Sicht, einen solchen Bockmist. Mhm. Aber richtig ist, diese Aufhebung der Exkommunizierung gilt. Das bedeutet, die beiden Bischöfe, die in der Woche jetzt vier neue Bischöfe geweiht haben, sind Bischöfe. Aber die Bischofsweihe ist nicht gültig, weil der Papst sie nicht erlaubt hat. Das heißt, es ist wieder eine große, ja, relativ große neue schismatische Kirche entstanden, die ganz offensichtlich weltweit einen großen Zulauf hat. Von den Bischöfen, die geweiht worden sind, ist einer Schweizer, der in Deutschland in Zirshofen wirkt. Der hat jetzt Probleme, weil er exkommuniziert ist. Zwei sind Franzosen, einer ist ein Amerikaner. Die sind weltweit aufgestellt. Weltweit wachsen die sehr schnell. Und was mich an dieser Zeremonie fasziniert hat, war, ganz offensichtlich gibt es sehr potente Spender, die sehr viel Geld an diese ultrakonservativen Gruppen geben, weil die Zeremonie, die ich gesehen habe, die war so gut organisiert, war so gut finanziert, dass die Schulen betreiben können, auch in Deutschland. Mhm. Ist nur möglich, wenn sie potente Geldgeber haben, weil von dem Geld, das sie vom deutschen Staat bekommen, sie bekommen für die Schulen Geld, aber davon könnte sich die Pius-Bruderschaft unmöglich finanzieren. Sie müssen also über ein weltweites Netzwerk verfügen, sehr konservativer Menschen, die Werte vertreten, die du und ich ganz sicher nicht vertreten, die aber so reich sind, dass diese Pius-Bruderschaft als eine neue Kirche jetzt zum Entsetzen von Leo XIV. Sich auf den Weg gemacht hat. Das kann man nicht anders sagen.
Und wie viele Katholiken fehlen denn jetzt der katholischen Kirche? Also muss man jetzt alle abziehen, die da irgendwie im Dunstkreis sind? Oder wie funktioniert das jetzt? Und zahlen die dann keine Kirchensteuern mehr in Deutschland?
Also die, die zu den Pius-Brüdern gehören, sind, wollen nicht in der katholischen, in der regulären katholischen Kirche sein. Hm. Die Zahl der Gläubigen liegt geschätzt zwischen 600 bis 800.000. Aber was mich irritiert daran ist, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den Unrecht tue, das sage ich ganz offen. Aber was mich irritiert und mein Verdacht, und das ist bisher nur ein Verdacht, ist, ich sehe, wenn ich diese Zeremonie jetzt gesehen habe, der Bischofsweihen, erstens, die wollen ja den Bruch mit der katholischen Kirche, weil der Papst hat ihnen 100 Brücken gebaut, zu sagen, mach das nicht. Die waren ja in Rom, die haben Gespräche gehabt. Der Papst hat gesagt, lass es bitte bleiben. Die wollen diesen Bruch. Die beharren auf ihrer Ideologie. Und ganz offensichtlich ist es ihnen gelungen, ein weltweites Netzwerk aufzubauen von reichen Leuten, die Werte für richtig halten, von denen man glaubte, dass diese Welt sie wirklich überwunden hat. Also ich
gibt auch Parteien, fürchte, die genau das tun. Ja.
Ich fürchte, dass dieser Antijudaismus, also der Hass auf Juden, von dem wir glaubten, dass er nach den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs endlich mal aufgearbeitet wird, dass es wieder eine weltweite Organisation gibt mit den Pius-Brüdern zusammen, die genau das will. Und das erschrickt mich wirklich, ja. Das finde ich entsetzlich, dass sie sich nie davon distanziert haben, finde ich auch schrecklich. Und wenn ich die Bilder sehe, vor allem von den Frauen, an diesen Zeremonien teilgenommen haben, ist das offensichtlich nicht eine reine Männerorganisation, sondern es ist eine konservative, weltweit gut organisierte, gut finanzierte Organisation von Frauen und Männern, die genau das wollen, einen Weg zurück in eine Zeit, in der Frauen Gebärmaschinen waren, nichts zu sagen hatten. Man sieht das ja auch an dem Zulauf der Frauen. Die haben ja einen Frauenorden, die Oblatinnen, die zu den Pius-Brüdern gehören, die auch da mitmachen. Da frage ich mich wirklich, unsere Sichtweise, deine und meine von dieser Welt, einer Multikulti, lustigen, wie Hegel sagen würde, sich immer in eine bessere Welt verwandelnde Welt, ist, glaube ich, nicht richtig.
Friedliches Miteinander, Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht haben könnte, hat, glaube ich, Karl Kraus gesagt, vielleicht war es Tucholsky. Könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Ja.
Also ich glaube, dass wir da, dass wir an den Pius-Brüdern sehen können, wir leben in einer Welt, in der es Menschen gibt, die ticken wirklich völlig anders und die organisieren sich gut und finanzieren sich gut. Deswegen.
Ja, dass die auch so viel Geld haben, das erschüttert mich immer auch so bei gewissen Parteien, wenn da auf einmal die ganzen Riesenspender kommen und man denkt, wie kann das alles wahr sein? Ja, traurig.
Ja, meine Liebe.
Traurig. Wir wollten eigentlich noch übers Missionieren sprechen, weil ja letzte Woche wurde, glaube ich, also du wurdest von der einen Hälfte der Hörerschaft für bekloppt erklärt, ich für eine anderen. Das heißt, wir sind also offiziell beide bekloppt, können wir daraus schließen, oder keiner. Aber das müssen wir dann ja irgendwie vertagen.
Ja, das würde ich total gerne machen, weil ich habe mich auch gewundert, du wahrscheinlich auch, über die Heftigkeit der Reaktion. Hilfe. Also ich hätte nicht gedacht, dass bei dem Wort, aber ich finde, wir sollten das ernst nehmen. Lass uns einfach mal über Missionieren sprechen. Ich habe in meinem Buch über Leo den 14. auch ein langes Kapitel darüber gemacht, weil ich auch der Meinung bin zu sagen, also dieser Papst war ja lange Missionar und man sollte schon mal darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich, dass wir einen Missionarspapst haben? Dann lass uns das doch nächste Woche mal machen.
Ja, ich habe jetzt allerdings eine kleine Sommerpause.
Stimmt, meine Liebe. Aber du wirst mich doch nicht verlassen, oder?
Nur kurz mal. Die Hörerschaft, die mich für bekloppt hält, kann aufatmen kurz. Aber du wirst andere spannende Gesprächspartner haben, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mir ein Leben ohne dich wirklich vorstellen kann.
Ich glaube, das geht ganz gut. Guck mal, das kriegen wir hin. Ansonsten schicken wir uns mal ein paar wilde WhatsApps und dann geht das auch.
Ja, dann schicken wir uns wilde WhatsApps, das finde ich super. Dann kann ich auch deine sexy Stimme auf meinem Telefon hören.
Ich hoffe, aber ist bald nicht mehr so.
Aber ich kann unseren tollen, vielen Hörern sagen, wir haben zwei ganz tolle Gäste. Davon ist einer ein Professor und KI-Experte, der hat mir Einzelheiten über die KI erzählt. Die haben mir wirklich das Blut in den Adern gefroren.
Oh.
Das war wirklich so heftig, dass ich zwei Tage brauchte, um mich davon zu erholen.
Ach, du meinst, die KI ist Teufelszeug?
Nein, ganz anders, ganz anders. Also das ist etwas, das ist wirklich von einem Wissenschaftler, also das ist ein ganz wichtiger Wissenschaftler, der sich damit auskennt. Und den zweiten Gast, den wir haben, der ist total interessant, weil es ist der Chef der Priesterausbildung. Also der hat mit all dem zu tun, was in Priesterseminaren da so passiert. Und da haben wir ein ganz wildes Gespräch. Also ich bleib dran. Wir freuen uns auf euch. Dann wünsche ich dir eine erholsame Zeit in den nächsten zwei Wochen. Ich freue mich darauf, wenn du wieder, ich hoffe, dass du jetzt nicht für immer verschwindest. Also dass wir,
ich glaube nicht, nee. Wenn alles gut läuft, komme ich wieder.
Wir sehen uns nämlich wir haben jetzt zwei Wochen ohne Heike und in der dritten ist sie wieder da. Da erzählt sie uns bestimmt auch ganz viel über ihr erholsames Dasein. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie du dich in deiner neuen Rolle als Mutter und Frau gefühlt hast.
Genau, nichts anderes werde ich tun. Nee, ich werde einfach ganz wenig E-Mails, am besten überhaupt keine lesen und nichts anderes, keine meiner gefühlt 3 Millionen Jobs machen. Und da freue ich mich sehr drauf.
Gut.
Und du passt auf dich auf und
ich pass
wir
auf
hören
mich
uns.
Auf und sehen wir hören uns.
Ich freue mich.
Alles
tschüss.
Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.